SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Der Kanzler und die Opposition im ersten Rededuell nach dem Koalitionsbruch. Die Regierungserklärung im Bundestag ist gleich eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über die Schwierigkeiten kleiner Parteien, sich jetzt im Rekordtempo auf die vorgezogene Bundestagswahl vorzubereiten. Und 2025 werden die Renten erhöht, aber auch das Porto.
SR Info.
Genau eine Woche ist der Bruch der Ampelkoalition her. Heute am Nachmittag hat eine hochkarätig besetzte Debatte im Bundestag einen Vorgeschmack gegeben auf die Tonlage in den kommenden 3 Monaten, nämlich hitzig. In den Hauptrollen waren heute der Kanzler, der mit seiner Regierungserklärung versuchte, den Rauswurf von Finanzminister Lindner zu erklären und sich für den Wahlkampf in Stellung zu bringen. Auf der anderen Seite sein Herausforderer Friedrich Merz, der nach der Wahl im Februar gerne Scholz Platz auf der Regierungsbank übernehmen will. Uli Hauck hat zugehört.
Mit der heutigen Regierungserklärung hat der Bundestagswahlkampf begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz will dabei eine Frage in den Mittelpunkt stellen.
Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten. Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-Oder ist falsch und führt unser Land in die Irre.
Im Gegensatz zu seiner Wutrede in der vergangenen Woche im Kanzleramt gibt sich Scholz im Bundestag staatsmännisch und eher wieder hanseatisch zurückhaltend. Und der von ihm entlassene Ex-Finanzminister Christian Lindner? Der bezeichnet seine Entlassung als Befreiung. Er will das Land von links in die Mitte rücken und zitiert dazu einen seiner Amtsvorgänger von der SPD, Peer Steinbrück.
Das Soziale in der Politik reicht nicht. Darauf verlegt sich die SPD am liebsten, weil sie es am besten kann und dort die größten Wohlfühlerlebnisse hat. Dabei entgeht ihr allerdings, dass ihr wirtschaftspolitisches Bein zu kurz ist und sie deshalb im Kreis läuft. Herr Bundeskanzler, wer nur im Kreis läuft, kann keine Fortschrittskoalition führen.
Die angeschlagene Wirtschaft wird ein zentrales Wahlkampfthema, besonders auch für Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz.
Wir müssen die Ärmel aufkrempeln, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen und übrigens dort auch das vollkommen missratene Projekt Ihres sogenannten Bürgergeldes wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dafür zu sorgen, dass dieser Arbeitsmarkt wieder funktioniert. Und wir müssen die Steuer- und Abgabenlast für die Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland senken.
Im wirtschaftspolitischen Schlagabtausch fehlt der Wirtschaftsminister. Der designierte Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, ist wegen eines defekten Regierungsfliegers nicht rechtzeitig nach Berlin gekommen. Außenministerin Annalena Baerbock übernimmt für ihn. Von ihr kommt keine große Abrechnung mit dem politischen Gegner. Stattdessen die Frage, wie man das Leben angesichts unsicherer Zeiten wieder besser machen kann.
Wie können wir genau das schützen, was dieses Land zusammenhält? Den starken Sozialstaat, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, staatliche Institutionen in unserem Land.
Trotz aller inhaltlichen Meinungsunterschiede, die Parteien der Mitte haben sich im Bundestag allesamt klar von der AfD abgegrenzt. CDU-Chef Merz schließt eine Zusammenarbeit erneut kategorisch aus. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel attackiert daraufhin Kanzler Scholz und vor allem Friedrich Merz scharf.
Mit Ihnen als Ersatz, Scholz, kommt Deutschland nicht voran. Sie können nichts von dem umsetzen, was Sie versprechen. Sie sind keine Alternative zu dieser Regierung und zu diesem Kanzler.
Über 3 Monate sind es noch bis zur vorgezogenen Neuwahl.
Der Bruch der Ampelkoalition und die Folgen haben heute den Bundestag beschäftigt. Uli Hauck hat berichtet. Und apropos Folgen. Parteien, die sich an der Wahl beteiligen wollen, müssen sich jetzt ganz schön sputen. Denn es sind nur noch 102 Tage bis zum wahrscheinlichen Termin der Neuwahl am 23. Februar. Kandidaten müssen nominiert werden, Wahlmaterial entworfen und bestellt werden und so weiter. Und für die sogenannten kleinen Parteien dürfte es besonders sportlich werden. Denise Friemann hat sich im Saarland umgehört.
Eine Bundestagswahl ist für Politikerinnen und Politiker immer ein Kraftakt, auch hier im Saarland. Listen und Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aufstellen, Wahlkampf an Haustüren und in Innenstädten, das Aufstellen eines Wahlprogramms und. Dass all das jetzt noch früher abgeschlossen sein muss, macht diese Aufgabe nicht einfacher. Gegenüber den großen Parteien wie der CDU oder der SPD haben die kleinen aber einen Nachteil bei verschiedenen Punkten. Nehmen wir mal das Bündnis Sarah Wagenknecht, eine Partei, die erst Anfang des Jahres einen Landesverband im Saarland gegründet hat und dementsprechend jetzt ihre erste Bundestagswahl bestreitet. Für die kommende Wahl fehlt es beim BSW im Saarland noch an Personal, wie die Landesvorsitzende Astrid Schramm berichtet.
Wir werden also Mitgliederversammlung durchführen und dann auch die Liste aufstellen. Das ist für junge Parteien wie unsere Partei natürlich etwas schwierig. Wir haben keinen Verwaltungsapparat. Wir müssen das alles gucken, dass wir das ehrenamtlich stemmen. Aber wir sind da guten Mutes und ich glaube, wir sind da sehr motiviert, das auch voranzutreiben.
Und auch bei der saarländischen FDP müssen noch Kandidaten aufgestellt werden, sagt der Schatzmeister der Partei, Roland König. Aber die Bereitschaft zu arbeiten sei da.
Ich sehe Land auf Land ab, dass die Leute absolut motiviert sind, gerne jetzt Wahlkampf machen wollen. Viele haben einfach gelitten, weil zu wenig FDP pur in der Ampelregierung rüberkam. Und Wahlkampf heißt immer, die eigenen Themen pur nach vorne bringen. Da haben also eine ganze Menge Leute einfach Lust drauf.
Es gehe aber auch um kleine Dinge. Genehmigungen einholen, um Wahlplakate aufzuhängen, Infomaterial drucken. All das muss jetzt schnell passieren. Bei den Grünen im Saarland ist man mit den Vorbereitungen, zumindest was die Personalien angeht, schon etwas weiter. Nächstes Wochenende werde auf dem Landesparteitag final über die Landesliste abgestimmt. Gegenüber Parteien, die überhaupt nicht im Bundestag oder in Landesparlamenten vertreten sind, haben die etablierten Parteien im Saarland aber trotzdem einen Vorteil, wie der Landesvorsitzende der Piratenpartei Klaus Schummer erklärt.
Die größten Hürden sind für uns natürlich die Unterstützungsunterschriften zusammen. Es beläuft sich da auf 1155 Unterstützungsformulare, die wir sammeln müssen auf der Straße, abgeben müssen bei den Ämtern. Die müssen dort bestätigt werden und erst dann können wir sie einreichen beim Landeswahlleiter. Und dort werden sie nochmal kontrolliert und bestätigt. Und das muss halt 69 Tage vor der Wahl passieren.
Kleine Parteien, die weniger als 5 Abgeordnete im Bundestag oder in einem der Landesparlamente haben, müssen diese Unterschriften sammeln, sonst dürfen sie gar keine Liste aufstellen. Und erst wenn diese Hürde geschafft ist, geht es an die eigentliche Arbeit für den Wahlkampf.
Im Endeffekt ist ja bei uns, geht alles nebenher, neben unserem Vollzeitjob. Mails schreiben, Pressemitteilungen schreiben, Informationsaustausch, Sitzungen. Also wir reden dann wirklich über Sitzungen, die wir dann nachts noch um 23, 24 Uhr, morgens um 1 Uhr noch abhalten. Das ganze Organisatorische läuft im Hintergrund eigentlich nonstop mit. Wir haben eigentlich dann zu unserem normalen Job noch 2 oder 3 Jobs dazu.
Und auch wenn die meisten kleinen Parteien im Saarland, mit denen wir gesprochen haben, davon ausgehen, dass sie die Fristen einhalten können, ein Wahlkampf in Rekordzeit ist und bleibt eine Herausforderung für alle.
Die Parteien stehen in den Startlöchern für den Bundestagswahlkampf, auch im Saarland. Aber nebenbei sind ja auch noch landespolitische Großbaustellen zu bewältigen. Die Krise der Saarwirtschaft zum Beispiel. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, hat heute in einer Regierungserklärung ihre Ideen präsentiert, wie der Motor wieder angeworfen werden kann. Und dann wurde ausführlich drüber diskutiert. Jannik Böffel fasst zusammen.
Die gut 3-stündige Debatte wurde teils hitzig geführt von allen Seiten und geriet immer wieder zur Generaldebatte zur allgemeinen Lage. Die Landesregierung agiere planlos in den derzeitigen Krisen, so CDU-Fraktionschef Toscani. Dass die SPD jetzt den Mittelstand für sich entdecke, da mehrere Großindustrieprojekte scheitern, sei respektlos. Wirtschaftsminister Barke sei eine Fehlbesetzung, es brauche ein neues Geschäftsmodell und eine Vision fürs Land. Auch die AfD forderte ein Umsteuern, es brauche eine Aufbruchsstimmung im Land und radikale Veränderungen, so Fraktionschef Dörr. In ihrer Regierungserklärung hatte Ministerpräsidentin Rehlinger angemahnt, den Strukturwandel auch als Chance für Fortschritt zu sehen und eine Möglichkeit, die Wirtschaft zu erneuern. Dabei habe man bereits zahlreiche Programme für den Mittelstand und werde weitere auflegen. Das Wirtschaftsministerium sei bereits ein Mittelstandsministerium.
Die Herausforderungen in der Saarwirtschaft waren heute bestimmendes Thema im Landtag. Und dazu kommt ja noch die wirtschaftliche Großwetterlage. Auch die bundesdeutsche Wirtschaft kriselt vor sich hin. Heute hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Wirtschaftsfragen seine Prognose für 2025 vorgestellt. Tenor: kein echter Aufschwung in Sicht. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben trüb. Ähnlich wie andere Ökonomen haben auch die Mitglieder des Sachverständigenrates ihre Konjunkturprognose gesenkt und das noch deutlicher als andere. Für 2025 erwarten sie, nach zwei Rezessionsjahren in Folge, lediglich ein Wachstum von 0,4%. Da sind andere, auch die Bundesregierung, zuversichtlicher. Hintergrund seien strukturelle Probleme der Wirtschaft, die sich in der anhaltenden Schwäche der Industrie zeigten, erläutert Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Expertengremiums.
Seit 2019, also vor 5 Jahren, vor dem Beginn der Pandemie, ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland insgesamt nur um 0,1% gewachsen und bleibt im internationalen Vergleich zurück.
Zum Vergleich, die Wirtschaft in den USA ist im gleichen Zeitraum um 12% gewachsen, die Wirtschaft im Euroraum um 4%. Und die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind durch die Wahl von Donald Trump weiter gestiegen, sagt Professor Martin Werding, unter Hinweis auf die von Trump angekündigten Zölle.
Zu den Wirkungen höherer Zölle gibt es Analysen, modellgestützte Analysen, die klar anzeigen, dass die deutschen Wachstumsaussichten dadurch weiter gedämpft werden, noch nicht so stark im kommenden Jahr, aber dann in den Folgejahren.
Was die Ankündigung von Neuwahlen hierzulande angeht, sehen die Ökonomen unterschiedliche Aspekte. Positiv sei, dass damit eine langanhaltende Phase der Unsicherheit ende, so die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier.
Das ist nicht nur so eine allgemeine Einschätzung, es ist wirklich ganz konkret in den Daten zu sehen, dass der Faktor Unsicherheit, dass der Faktor, dass man nicht wusste, wo geht die Wirtschaftspolitik hin, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Konsumentenseite immer wieder zitiert wird und als Begründung angeführt wird, warum wir nicht in die Gänge kommen.
Allerdings werde es nun natürlich dauern, bis eine neue Regierung gewählt sei und Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik bestehe. Für eine Belastung könnte auch der fehlende Haushalt sorgen. Die vorläufige Haushaltsführung beschränke die Möglichkeiten der Politik. Von der künftigen Regierung erwarten die Mitglieder des Sachverständigenrates eine klare Priorisierung für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung. Vieles sei hier in den vergangenen Jahrzehnten versäumt worden, auch wegen eines strukturellen Problems der Politik, so Professor Achim Truger.
Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich darauf zurückführen, unter anderem, dass die Politik tendenziell Ausgaben und Maßnahmen bevorzugt, die unmittelbar der derzeitigen Wählerschaft zugutekommen. Dagegen werden zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, deren Nutzen erst langfristig eintritt, eher vernachlässigt.
Um diesem Phänomen zu begegnen, schlagen die Ökonomen vor, für bestimmte Ausgaben verbindliche Vorgaben zu machen. Beispiel Verkehr. Hier sei ein Infrastrukturfonds nach dem Vorbild der Schweiz sinnvoll. Dieser sollte mit festen Einnahmen rechnen können, zum Beispiel Einnahmen aus der Lkw-Maut. Für Verteidigungs- und Bildungsausgaben sollte es Mindestquoten geben, wie beispielsweise das 2%-Ziel der NATO. Dass in diesen Bereichen Nachholbedarf gibt, sei auch eine begrenzte Reform der Schuldenbremse denkbar. Entscheidend sei aber, dass höhere Schulden nicht für den Konsum, sondern wirklich für Investitionen eingesetzt würden.
Donald Trump sammelt sein Personal zusammen für seine US-Präsidentschaft. Alles treue Gefolgsleute. Gleich stellen wir einige vor, nach den Meldungen des Tages in Kürze mit Peter Weizmann.
Der saarländische Landtag hat die Erklärung einer Notlage auf den Weg gebracht. CDU und SPD hatten die Erklärung gemeinsam eingebracht. Sie ist notwendig für die Aufnahme von Krediten für den Transformationsfonds, auf den sich beide Parteien geeinigt hatten. Finanzminister von Weizsäcker verteidigte den Fonds gegen Kritik des Rechnungshofes. Welche Projekte wie finanziert würden, ließe sich jetzt noch nicht klären. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Thielen, lobte den Kompromiss. Man sei nicht mit jedem Projekt aus dem Transformationsfonds einverstanden, aber es sei gut, dass man sich geeinigt habe. Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Fraktionen haben beim Bundestagspräsidium einen Antrag für ein Verbot der AfD eingereicht. Der CDU-Politiker Wanderwitz erklärte, der Antrag werde von 113 Abgeordneten unterstützt. Sie wollen vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob die AfD verfassungswidrig ist. Um die AfD zu verbieten, müsste ihr nachgewiesen werden, dass sie aggressiv kämpferisch gegen die Verfassung vorgeht. Ein Parteienverbot kann vom Bundestag, Bundesrat oder der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Die Abgeordnetengruppe will, dass der Bundestag noch vor der Neuwahl einen entsprechenden Beschluss fasst. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, arbeitet nicht mehr für die Behörde. Darüber hat Bundesinnenministerin Faeser die Mitglieder des Innenausschusses informiert. Demnach nimmt Haldenwang seine Amtsgeschäfte nicht mehr wahr. Grund sei seine Kandidatur bei der Neuwahl des Deutschen Bundestages im Februar. Haldenwang ist Mitglied der CDU. Der SPD-Kreisverband Neunkirchen hat Christian Petri erneut als Kandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Die Delegierten bestätigten den 2021 direkt gewählten Bundestagsabgeordneten einstimmig. Petri vertritt den Wahlkreis St. Wendel für die SPD seit 2014 im Bundestag. Er ist unter anderem europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Im nächsten Sommer soll es wieder Aufführungen von Mozarts Oper Die Zauberflöte auf der Bergehalde Duhamel geben. Insgesamt soll es nach Angaben von Festspielleiter Arnold 8 Vorstellungen zwischen dem 13. und dem 24. August geben. In diesem Jahr sei die Veranstaltung von rund 14.000 Menschen besucht worden. Ob es im kommenden Jahr eine Förderung durch die Landesregierung geben wird, ist unklar. Im vergangenen Jahr hatte sie die Aufführungen mit 400.000 Euro unterstützt. Arnold sagte, die Bergehalde zu einem Kulturort umzuwandeln, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und könne eine gute Investition für die Landesregierung, den Landkreis und die Kommunen sein.
SR Info.
Noch dauert es gut 2 Monate, bis Donald Trump offiziell US-Präsident ist. Aber schon jetzt sorgt er, vielleicht wenig überraschend, mit unüblichem Verhalten für Stirnrunzeln. Zum Beispiel hat er gemeinsam mit dem Tech-Milliardär Elon Musk zum Telefon gegriffen, um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj anzurufen. Dabei ist dessen Ansprechpartner nun wirklich noch Joe Biden. Außerdem beruft Trump jetzt im Eiltempo Frauen und Männer, überwiegend Männer, für die Spitzenposten. Katrin Brandt stellt 3 wichtige Personalentscheidungen vor.
Dass Elon Musk in dieser neuen Behörde für Regierungseffizienz eine wichtige Rolle spielen soll, kommt nicht überraschend. Musk hat immer wieder behauptet, er könne $2 Billionen an Regierungsausgaben einsparen. Wie? Das hat er nicht erklärt. Und was genau sein Job in der neuen Behörde sein soll, darüber wird nun spekuliert.
I wouldn't look for Elon Musk to have a .gov address. I wouldn't look for Elon Musk to be a technical part. Of the US government.
Elon Musk werde wohl keine E-Mail-Adresse der Regierung nutzen oder technisch ein Teil der US-Regierung sein, vermutet etwa Mike Allen, Mitbegründer der Nachrichtenplattform Axios. Er sei aber massiv daran beteiligt, diese Regierung zu gestalten und aufzubauen, so Allen bei CNBC.
He is a massive part of shaping, architecting this government.
Heute hat Musk den künftigen Präsidenten beim ersten Besuch in Washington begleitet. US-Medien berichten, dass er am Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida ein- und ausgehe. So konnte es wohl auch passieren, dass Musk dabei war, als Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefonierte. Offenbar spiele Musk bei Trump eine immer größere Rolle, wenn es um Außenpolitik geht, sagt Teddy Schleifer von der New York Times und findet das bedenklich. Das ist weit entfernt von seinem Fachgebiet und tief in einem Bereich, in dem es um Interessenskonflikte geht, wenn man sich seine direkten wirtschaftlichen Interessen in der Ukraine oder Taiwan ansieht. So Schleifer bei MSNBC. Ein klares Zeichen setzt Trump auch mit der Entscheidung, Mike Huckabee als Botschafter nach Israel zu senden. Huckabee, der frühere Gouverneur von Arkansas, werde unermüdlich daran arbeiten, dem Nahen Osten Frieden zu bringen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Huckabee versteht sich auch mit Verweis auf die Bibel als eiserner Unterstützer Israels und lehnt die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ab. Dass Donald Trump Präsident werde, beeinflusse jetzt schon den Nahen Osten, sagte er bei Fox News.
You're seeing a scrambling all over the Middle East of countries suddenly trying to behave differently.
Man sehe, wie Staaten drängeln, sich anders zu benehmen, weil ein neuer Sheriff in die Stadt kommt, so Huckabee. Große Verblüffung ruft weiterhin Trumps Entscheidung hervor, den Fox-Moderator Pete Hegseth zum neuen Verteidigungsminister zu machen. Der 44-Jährige hat zwar beim Militär gedient und war nach eigenen Angaben unter anderem in Afghanistan und im Irak im Einsatz, aber er hat keine Erfahrung in der Politik und auch nicht darin, einen Regierungsapparat zu führen. Das US-Militär beschäftigt fast 3 Millionen Menschen. Die Ausgaben für die Verteidigung liegen bei über $800 Milliarden jährlich. Hegseth hat sich in der Vergangenheit skeptisch über den Sinn der NATO geäußert und er findet, dass Frauen nicht an der Front kämpfen sollten. Das hat uns nicht effektiver oder tödlicher gemacht. Es hat das Kämpfen komplizierter gemacht, sagte Hegseth in einem Fernsehinterview. In den USA dürfen Soldatinnen seit Jahren in den Kriegseinsatz geschickt werden. Wenn Hegseth das ändern wollte, bräuchte er die Zustimmung des Kongresses.
Das Thema Rente ist eine dieser Großbaustellen eigentlich jeder Bundesregierung seit Jahren. Wie können wir sicherstellen, dass die Beiträge auch für künftige Generationen finanzierbar bleiben? Heute hat die Deutsche Rentenversicherung Bund neue Zahlen erstmal für 2025 vorgestellt. Und dabei hat Nikolaus Nützel recht zuversichtliche Rentenfachleute erlebt.
In Berlin wackelt politisch derzeit einiges, allerdings nicht die Finanzen der Rentenkassen, erklärt die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund, Anja Piel.
Die Rentenversicherung steht sicher und auch eine berechnete Erhöhung wird nächstes Jahr kommen.
Um rund 3,5% sollen die Renten kommendes Jahr steigen. Und während in der Kranken- oder Pflegeversicherung die Beiträge nächstes Jahr angehoben werden müssen, um die Ausgaben zu decken, gehe es der Rentenversicherung deutlich besser, erklärt Vorstandsmitglied Alexander Gunkel.
Wir haben nach wie vor hohe Rücklagen und rechnen auch damit, dass der Beitragssatz noch 2 bis 3 Jahre stabil gehalten werden kann.
Ab voraussichtlich dem Jahr 2027 wird der Beitragssatz aber auch in der Rentenversicherung steigen. Wobei die Rentenkassen betonen, dass der Beitrag heute ein ganzes Stück niedriger liegt als in den 1990er Jahren. Wie sehr der Beitragssatz in einigen Jahren steigen wird, hängt davon ab, welche Maßnahmen eine künftige Bundesregierung ergreift. Wenn die sogenannte Haltelinie bleibt, für die sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute in seiner Regierungserklärung noch einmal stark gemacht hat, dann bleibt das rechnerische Verhältnis von Durchschnittslöhnen zu Durchschnittsrenten bis Ende des nächsten Jahrzehnts bei 48%. Allerdings müssten dann die Beiträge deutlich stärker steigen als ohne Haltelinie. Damit die Interessen von Rentnern und Beitragszahlern im Gleichgewicht bleiben, müsse also einiges diskutiert werden, sagt die Rentenversicherungsvorstandsvorsitzende Piel.
Wir werden uns und auch die neue Bundesregierung wird sich grundsätzlich Überlegungen darüber machen müssen, wie man in einer älter werdenden Gesellschaft in diesem Umlagesystem richtig agiert.
Umlagesystem, so heißt das Prinzip, dass die zu einem Zeitpunkt jeweils Berufstätigen diejenigen finanzieren, die in Ruhestand sind. Der frühere Koalitionspartner FDP wollte dieses System ergänzen mit dem sogenannten Generationenkapital, bei dem der Staat Geld an den Wertpapiermärkten anlegt, um damit die Rente zu stützen. Der Rentenversicherungsvorstand Alexander Gunkel sieht dafür nach dem Ampelaus keine Zukunft mehr.
Beim Generationenkapital gehe ich davon aus, dass es jetzt das endgültige Aus ist für diese Überlegungen.
In den Arbeitgeberverbänden, für die Gunkel in der Selbstverwaltung der Rentenkassen spricht, gibt es grundsätzlich Sympathien für Elemente der Kapitaldeckung in der Altersversorgung. Wenn die bisherigen Pläne dafür scheitern, mache das aber kaum einen Unterschied, stellt Gunkel fest, denn die Erträge hätten höchstens 1% der Ausgaben der Rentenkassen abgedeckt.
Eine Lösung der langfristigen Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung ist das Generationenkapital. Auf keinen Fall.
In dieser Einschätzung ist sich der Arbeitgebervertreter in der Selbstverwaltung mit Anja Piel einig, die dort die Gewerkschaften vertritt. Und ebenfalls einig sind sie sich in einer anderen Frage. Über ein höheres Renteneintrittsalter als 67 müsse man derzeit noch nicht diskutieren. Erst dann, wenn die ersten Geburtsjahrgänge tatsächlich mit 67 in Rente gehen, sollte man noch einmal darüber sprechen, ob diese Anhebung genügt, um die Rente zu stabilisieren, erklären beide Seiten. Und dann sollte die Diskussion ergebnisoffen laufen, fordert vor allem die Gewerkschaftsseite in der Selbstverwaltung der Rentenkassen.
Nikolaus Nützel über die Zukunft der Rente. In manchen Bundesländern dauert es einen Monat, anderswo bis zu einem Vierteljahr, vom Einreichen einer Steuererklärung beim Finanzamt bis zum Steuerbescheid im Briefkasten. Die Berliner Finanzämter zum Beispiel, ausgerechnet, haben in den vergangenen Jahren immer mit besonders schneller Bearbeitung von sich reden gemacht. Aber da, wo es länger dauert, dürfte es ja auch Gründe geben. Die Steuergewerkschaft etwa klagt über Personalmangel in den Ämtern und viel Abwanderung. Markus Persson war beim 8. Gewerkschaftstag der Deutschen Steuergewerkschaft sah.
Wir haben eine sehr hohe Arbeitsbelastung und auch einen hohen Krankenstand. Und die Wertschätzung des Dienstherrn uns gegenüber geht dem Nullpunkt zu.
Sagt die neue Vorsitzende der Steuergewerkschaft Saar, Yvonne Teusch. Die Stimmung auf dem 8. Steuergewerkschaftstag der DSTG Saar könnte besser sein. Das merkt man auch, wenn man sich mit den Teilnehmern unterhält.
Ja klar, es verbleibt natürlich mehr Arbeit auf weniger Personalkörper, auf einem geschrumpften Personalkörper. Die Software, die teilweise veraltet ist, die tut dann noch ihr Übriges.
Der Personalmangel ist deutlich zu spüren, wie man so schön sagt, an allen Ecken und Kanten. Man merkt es jeden Tag.
Dabei, sagt dieser Gewerkschafter, wäre schon genügend Personalpotenzial vorhanden.
Finden tatsächlich meiner Ansicht nach weniger, das Halten ist eher das Problem.
Woran liegt das, an der Bezahlung oder?
An allem. Also das ist komplett, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel in die Bundesverwaltung zu gehen oder sowas. Ich komme selber von der Bundeswehr, war vorher dort. Das ist ein ganz anderes Level. Sowohl Bezahlung als auch Arbeitsbedingungen an sich.
Das bestätigt auch die Gewerkschaftsvorsitzende Teusch. Insbesondere haben die Ämter Probleme, IT-Spezialisten zu finden.
Das Personal ist auch nicht mehr vorhanden. Die Kollegen der Abteilung Steuer, IT, sind auch unterbesetzt. Das Personal wird einfach zu schlecht bezahlt und somit finden wir auch dort keinen Nachwuchs.
Aktuell, sagt Teusch, liege die Personalausstattung bei den Finanzämtern bei gerade mal 85%. Heißt, es fehlen um die 140 Vollzeitmitarbeiter. Und die Entwicklung in diesem Jahr wenig erfreulich.
Wir haben Abgänge in diesem Jahr 75 Personen gehabt, die uns verlassen haben. Davon waren nur 9% tatsächliche Altersabgänge.
75 Mitarbeiter entspricht ungefähr der Personalstärke des gesamten Finanzamts Neunkirchen. Und auch beim Nachwuchs hapert es. Nicht nur, dass viele Auszubildende abbrechen, macht der Gewerkschaft Sorge. Auch die hohe Durchfallquote von rund 40% bei den Abschlussprüfungen. Und dann ist ja noch die Sache mit der IT-Infrastruktur. Ein Thema, das viele frustriere, sagt Teusch.
Also wir haben die Probleme, dass die steuerlichen Software entweder nicht beschafft werden oder halt nicht aufgespielt werden, weil es tatsächlich dort auch an Personal einfach fehlt. Die Software-Updates, die gefahren werden, führen oft dazu, dass die IT einfach ausfällt und wir somit auch dann für einen Zeitraum wie beim letzten Software-Update zum Beispiel fast 2 Wochen nicht arbeiten können oder nur eingeschränkt arbeiten können. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Bearbeitungszeiten bei den Finanzämtern mit den Erklärungen halt aus.
Die Gewerkschafter hoffen nun, dass die Probleme ernst genommen und ihre Forderungen erfüllt werden. Denn sonst
fehlt eigentlich nicht mehr lange, bis der Laden dicht ist, wenn es so weitergeht mit den Abwanderungszahlen.
Die Kosten für das Versenden von Briefen, Postkarten und Paketen werden im kommenden Jahr steigen. Die Bundesnetzagentur hat heute verkündet, wie viel Porto die Post künftig nehmen darf. Jörg Sauerwein berichtet.
Wenn es nach der Deutschen Post gegangen wäre, hätte der Spielraum für das steigende Porto durchaus höher ausfallen müssen. Gut 10% hatte die Bundesnetzagentur dem Bonner Konzern für den Briefbereich erlaubt. Wenn der Standardbrief ab Januar also 95 Cent und damit 10 Cent mehr als bisher kostet, dann liegt man genau in diesem Bereich. Postsprecher Alexander Edenhofer gibt zu, dass eine solche Erhöhung erstmal nach viel klinge.
Ist es aber bei genauer Betrachtung nicht, weil wir haben erhebliche Kostensteigerungen, insbesondere durch Inflation, durch höhere Löhne, durch weiter drastisch abnehmende Briefmengen. Und wir sind der Meinung, dass die Bundesnetzagentur diese Kosten nicht angemessen berücksichtigt hat, sodass wir der Meinung sind, es hätte eigentlich noch einen höheren Preiserhöhungsspielraum geben müssen.
Deswegen überlegt man in der Bonner Konzernzentrale gerade auch noch, ob man gegen die Entscheidung der Netzagentur sogar Klage einreichen will. Noch deutlicher steigt das Porto für die Postkarte. Bisher kostete sie 70 Cent, in Zukunft wird sie mit 95 Cent genauso viel kosten wie der Standardbrief. Das ist ein Plus von mehr als 35%. Allerdings kämpft die Post seit langem mit einem kontinuierlich sinkenden Briefaufkommen. Im vergangenen Jahr waren es zum Beispiel noch rund 13 Milliarden Briefe, im Vergleich zu noch rund 16 Milliarden im Jahr 2019. Für das Unternehmen bedeutet auch das steigende Kosten pro Brief, die selbst mit mehr Effizienz kaum aufgefangen werden können. Trotzdem weiß man auch bei der Post, dass Preissteigerungen gerade für private Haushalte immer ein empfindliches Thema sind, gibt Konzernsprecher Alexander Edenhofer zu.
Aber wenn Sie sich die Auswirkungen auf die Kunden anschauen, dann ist das sehr begrenzt. Im Durchschnitt schreibt ein Bundesbürger vielleicht maximal 10 Briefe im Jahr. In einer Forsa-Umfrage haben wir jetzt sogar herausgefunden, dass 43% der Befragten sagen, sie schreiben vielleicht maximal 5 Briefe im Jahr. Und da ist diese Preisdifferenz von 10 Cent, fällt da also kaum ins Gewicht.
Auch bei Päckchen und Paketen müssen die Kunden ab dem 1. Januar mehr bezahlen. Im Schnitt hatte die Bundesnetzagentur hier einen Spielraum für Erhöhungen von gut 7% erlaubt. Die Bonner Behörde muss dem neuen Porto für Briefe, Postkarten und Pakete jetzt noch zustimmen. Das gilt allerdings eher als Formsache. Möglicherweise könnte die Post in nächster Zeit dann aber trotzdem noch vor Gericht ziehen.
Also wir werden uns den Schriftsatz der Bundesnetzagentur jetzt im Detail angucken und dann werden wir entscheiden, ob wir dagegen Klage erheben oder nicht.
Dabei dürfte es dann allerdings wohl weniger darum gehen, das aktuelle Porto noch nachträglich zu erhöhen. Für die Post könnte eher entscheidend sein, dass bei der nächsten Berechnung der Spielraum für ein höheres Porto größer wird. Das wäre dann in 2 Jahren der Fall. Das neue Porto soll bis Ende 2026 gelten.
Zum Wetter im Saarland. Morgen erstmal viele Wolken, dazu immer mal Regen, zumindest am Vormittag. Am Nachmittag kann es aufklaren, auch die Sonne kann dann mal rauskommen. Bei Höchsttemperaturen morgen 6 Grad im Hochwald und 10 Grad an der Mosel. Am Freitag ist es tagsüber grau und trüb, oft auch mit Nebel, aber es bleibt wohl meist trocken, bei bis 9 Grad. Das war die SR-Info, Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue, ich wünsche einen sehr schönen, geruhsamen Abend. Tschüss.